SWR 2 Forum.
Lieber Feind, wie soll Europa an den Ersten Weltkrieg erinnern? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Für Franzosen, Belgier und Briten ist der Erste Weltkrieg noch immer der große Krieg. Für Tschechen, Polen und die baltischen Staaten markiert er den Start in die nationale Unabhängigkeit. Dagegen wissen die Deutschen bis heute nicht recht, mit der Niederlage von 1918 umzugehen. Am kommenden Sonntag, dem Jahrestag der deutschen Kriegserklärung an Frankreich, treffen sich die Staatspräsidenten beider Länder auf dem Hartmannsweiler Kopf in den Südvogesen, um gemeinsam der Gefallenen im Ersten Weltkrieg zu gedenken. Am Tag darauf gibt es eine zentrale europäische Gedenkfeier im belgischen Lüttich. 100 Jahre nach dem Kriegsausbruch sollen Sieger und Besiegte von einst Verbündete im Gedenken werden. Aber ist eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur überhaupt möglich? Und was wäre das Verbindende, der Kern einer solchen Erinnerung? Darüber wollen wir in diesem SWR2-Forum diskutieren. In einer ganz europäischen Runde im Studio in London begrüße ich Professor Dorothee Wirling, Historikerin an der Universität Hamburg und zurzeit Gerda Henkel Visiting Professor am Deutschen Historischen Institut in London und der London School of Economics. Dr. Jens Biski ist Journalist und Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung München. Und ich begrüße Professor Etienne François, französisch-deutscher Historiker an der Freien Universität Berlin. Herr François, da stehen also am Sonntag Sieger und Besiegte im Elsass ganz selbstverständlich nebeneinander im Zentrum des nationalen französischen Gedenkens auf dem Hartmannsweiler Kopf. Ist das für die Franzosen überhaupt noch was Besonderes?
Nicht so sehr. Wir hatten schon zwei Beispiele vorher. Ich denke zuerst an den Gedenkgottesdienst mit Adenauer und Charles de Gaulle 1962. In der Kathedrale von Reims, und jeder weiß, dass diese Kathedrale sehr stark unter dem Ersten Weltkrieg gelitten hatte. Und das war eine erste Form der Aussöhnung zwischen ehemaligen Feinden. Dann gab es die sehr bewegende Veranstaltung in Verdun 1984, wo Mitterrand und Kohl sich die Hand gegeben haben vor zwei Särgen von unbekannten Soldaten. Insofern, die Begegnung am Hartmannsweiler Kopf wird eine Art Fortsetzung dessen, was schon vorher begonnen hatte. Und ich glaube, dass ihr Sinn mehr darin liegen wird, dass sie die Annäherung zwischen den ehemaligen Feinden, die inzwischen zu den besten Freunden Europas geworden sind, vertiefen wird in Hinblick auf ein geteiltes und möglicherweise schon gemeinsames Gedenken.
Frau Wirling, auch die Briten haben in Frankreich gekämpft, aber sie sind am Sonntag nicht auf dem Hartmannsweiler Kopf dabei. Fühlen sich die Briten da ausgegrenzt oder sind die ganz froh, dass sie nicht eingeladen sind?
Also ich glaube weder, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, noch dass sie froh sind, nicht eingeladen zu sein. Aber ich denke mal, das ist nicht ihr Ort. Jedenfalls nicht im öffentlichen Bewusstsein. Die Briten sind, das ist so meine Wahrnehmung, seit ich seit letzten Oktober hier bin, doch im Hinblick auf das Gedenken an den Ersten Weltkrieg sehr bei sich selbst. Und wir wissen ja, dass sie am folgenden Tag in Lüttich dabei sein werden. Aber auf diese Veranstaltung jetzt am 3. August wird in der Presse, soweit ich das wahrgenommen habe, kaum hingewiesen. Es wird bestimmt darüber berichtet werden, aber eher sozusagen als Beobachter und weniger als jemand, der sich hier durch Ausgeschlossensein betroffen fühlt.
Und wenn Frau Wirling Sie schon Lüttich ansprechen, wen schickt Großbritannien offiziell? Nicht etwa Premier Cameron, nicht die Queen, sondern Prinz William. Ist das angemessen?
Naja, ich glaube, das ist insofern angemessen, als es das Verhältnis der Briten zu dieser Art von Veranstaltungen angemessen widerspiegelt. Hier geht es ja nicht um nationales Gedenken, es geht aber schon um etwas, denn es hat ja hier in Großbritannien eine Debatte gegeben, ob Großbritannien überhaupt in diesen Krieg hätte eingreifen sollen, ob die Verletzung der belgischen Neutralität nur ein Vorwand gewesen sei, um eigene imperialistische Ziele in diesem Krieg verfolgen zu können. Und diese Ansicht, die einige Historiker da kundgetan haben, ist hier auf den schärfsten politischen Protest von Seiten der konservativen Partei und des Erziehungsministers gestoßen. Und insofern ist dann natürlich Lüttich in gewisser Weise der Ort, der quasi als Rechtfertigung für das eigene nationale Gedenken eine wichtige Rolle spielt. Dass das nun Prinz William ist, da habe ich auch drüber nachgedacht, was dahinter stecken könnte. Also zunächst mal habe ich schon den Eindruck, dass diese Art von Versöhnungsritualen öffentlichen in gewisser Weise schon, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, Routine sind und dass sie in gewisser Weise auch entpolitisiert sind. Insofern ist ja auch Gauck eher eine Repräsentationsfigur. Es geht nicht mehr um eine politische Auseinandersetzung, sondern es geht, sagen wir mal, eine Kultur, eine kulturelle Gemeinsamkeit. Und da ist dann Prinz William eben als junger Mensch, der quasi als junger zukünftiger Regent, glaube ich, genau die richtige Figur von Seiten der Briten.
Herr Biski, erleben wir am Sonntag und Montag den Beginn einer gemeinsamen europäischen Gedenkkultur im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg?
Ich glaube nicht, dass gemeinsame Gedenkkulturen mit solchen Routineveranstaltungen beginnen. Das, was gemeinsam in Europa möglich ist, hat längst begonnen. Das meint aber nicht, dass es eine europäische Erzählung vom Krieg geben wird. Die kann es in meinen Augen auch überhaupt nicht geben. Was es zunehmend gibt, ist ein Interesse für die Erzählungen des anderen. Und das merken wir zwischen Deutschen und Polen, zwischen Deutschen und Russen. Seit langem kennen wir das zwischen Deutschen und Franzosen und auch zwischen Deutschen und Engländern. Und ich will ganz kurz an den großen Krimi-Autoren und brillanten Essayisten Chesterton erinnern, der meinte nach dem Krieg, dies sei ein Krieg Europas gegen Preußen gewesen. Europa hätte sozusagen gegen Preußen zusammengefunden. Von dieser Vereinfachung sind wir inzwischen weit entfernt. Solch eine Gemeinschaftsbildung, in der man klare Feindschaften definiert, hat sich erledigt. Was jetzt langsam beginnt und was mühsam ist, ist, dass man die vielen unterschiedlichen Erinnerungen gleichsam einsammelt. Eine Voraussetzung dafür ist auch, dass sie politisch im Regelfall nicht mehr allzu viel bedeuten, sondern nur noch eine Geschichte von unten, eine Art Mentalitätsgeschichte, eine Geschichte der Dinge aus dem Schützengraben, aus dem Kampf sind.
Wobei ich greife auf das Stichwort Schützengraben. Dabei schon merkt man, wie unterschiedlich dieser Krieg gewesen ist. Schützengraben ist vielleicht paradigmatisch für den westlichen Teil der Kriegshandlungen, aber nicht in Osteuropa. In Osteuropa war der Krieg immer ein Bewegungskrieg. Es gab auch ab und zu Schützengräben, aber das war eher die Ausnahme. Und schon diese Unterschiede zwischen der Form der Kriegsführung, der Beteiligung von Militär und Zivilisten, der Besatzung und so weiter, macht deutlich, dass die erste Stufe in Hinblick auf eine zu hoffende europäische Erinnerung darin liegt, dass man die strukturelle Vielfalt des Krieges und der Erinnerungen, die daraus entstanden sind, akzeptiert und dass man aufeinander zuhört.
Ich würde das Argument gerne noch zuspitzen. Es gibt ja in einigen Ländern nicht mal eine gemeinsame nationale Erzählung über den Krieg. Nicht, weil sie etwas verdrängen, sondern weil die Verhältnisse sehr kompliziert sind. Es gibt etwa in Kleinpolen einen Soldatenfriedhof, Wojciechowek. Dort liegen die Gefallenen der 1. Brigade der polnischen Division der österreichisch-ungarischen Armee. Die haben um Weihnachten herum 4 Tage einen Hügel von den Russen zurückerobert und ihn gehalten, bis die Munition alle war. Diese Stunde gilt in der nationalen Meistererzählung als Geburtsstunde der polnischen Armee. Aber es gehört auch dazu, dass die am 25. Dezember von der anderen, von der gegnerischen Seite polnische Weihnachtslieder gehört haben, die dort gesungen waren, weil auch in der anderen Armee Polen gekämpft haben. Und gerade wenn man in den Osten oder nach Südosteuropa geht, werden die Verhältnisse überall so kompliziert, dass man dort überhaupt keine vereinheitlichende nationale Erzählung zustande bekommt.
Ich sprach neulich mit einer tschechischen Doktorandin und wir sprachen darüber und sie sagte mir, ja, in Tschechien wird es nichts geben und kann es sowieso nichts geben, denn was gab es in der nationalen Erzählung, die sich erst nach dem Krieg in der Tschechoslowakei ausgebildet hat, die tschechoslowakische Legion, die überwiegend in Russland gekämpft hat, Aber während des Krieges selber, die Tschechen haben fast bis zum Ende des Krieges in der K&K-Armee gekämpft und relativ mutig viele Opfer gebracht. Und diese Opfer sind irgendwie sinnlos geworden. Und wenn wir dann etwas mehr im Südosten gehen, im Balkanraum, ist es noch schlimmer. Im Balkanraum, die einzigen, die wissen, dass der Krieg stattgefunden hat und für die dieser Krieg noch einen Sinn hat, sind die Serben. Aber für die anderen, für die Kroaten nicht. Ja. Und für die Slowenen auch nicht.
Frau Wehrling.
Aber das heißt, wenn wir von europäischem Gedächtnis oder von europäischem Gedenken sprechen und von sozusagen der Ritualisierung und Entpolitisierung, dann reden wir wirklich über Westeuropa. Mhm. Und wir reden nicht über Mittel- und Osteuropa, weil, wie das gerade auch schon gesagt worden ist, der Erste Weltkrieg in diesen nationalen Narrativen eine ganz andere Rolle spielt als in Westeuropa. Und eine Sache, die mir auch wichtig zu sein scheint, vielleicht kommen wir gleich ohnehin noch darauf, ist, dass es eben neben diesem, wenn wir jetzt an Westeuropa denken, neben diesem relativ friedlichen und einverständigen Gedenken eben auch nationale Narrative auch in Westeuropa gibt, die sich vollständig voneinander unterscheiden. Also das britische Narrativ ist wirklich eines, das sehr, sehr stark eine Heldengeschichte in den Mittelpunkt stellt. Das ist in Deutschland offensichtlich ganz anders. Und für Frankreich, also fühle ich mich jetzt nicht berufen, das zu charakterisieren.
Frankreich ist irgendwie in einer Zwischenzone zwischen Deutschland und Großbritannien. Heldentum gibt es in dem Sinne, dass man die Opferbereitschaft der Männer und der Familien anerkannt, die bereit waren, die Hürde des Krieges 4 Jahre lang zu tragen. Eine positive Wertschätzung liegt darin, dass dieser Krieg als die Bewährungsstunde der Nation nach den fürchterlichen Auseinandersetzungen politisch und ideologisch in den Jahrzehnten vorher, aber auch als eine Bewährungsstunde der Republik. Aber mehr gibt es nicht. Für viele auch ist dieser Krieg das Ende einer Welt gewesen. Ich weiß noch, als ich Kind war in unserem Dorf, wir sagten immer, wenn wir von einem Ereignis sprachen, was sehr, sehr lange Zeit vorher stattgefunden haben, wir sagten, c'était avant 14, das war vor 14, in der Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war. Und insofern, der Krieg hat noch einen Sinn, aber nicht mehr in einer Form der Verherrlichung. Die Heldentaten werden eher als mutige Proben für die Verteidigungsbereitschaft der französischen Gesellschaft gesehen. Aber das ist immer mehr verbunden mit einer Anerkennung der Leistungen, der Tapferkeit des primären Gegners, das heißt der Deutschen, und auch mit der Anerkennung der Tatsache, dass für die Deutschen auch dieser Krieg in vielen Hinsichten ein Verteidigungskrieg gewesen ist, genauso wie für die Franzosen.
Da bin ich gespannt, was Frau Wehrling sagt. Und vielleicht, Frau Wehrling, bevor Sie antworten. Michael Gove, der, ja, man muss sagen, ehemalige Bildungsminister, er ist ja nicht mehr im Amt, ja, hat ja Anfang dieses Jahres noch den Great War als gerechten Krieg bezeichnet. Er will sich den Sieg von damals nicht nehmen lassen, Herr François. Alle europäische Relativierung sei Mythen linker Historiker. Und er sagt, Regierungsziel aller britischen Gedenkveranstaltungen müsse sein, vom Heldentum und der Opferbereitschaft der Briten zu erzählen, Frau Wehrling.
Ja, und vom Sinn dieses Krieges. Also das scheint mir eine Debatte zu sein, die ja jetzt überwiegend von Regierungsseite geführt worden ist gegen Historiker. Und das scheint mir eben ganz eng verknüpft zu sein mit der politischen Situation Großbritanniens selber im Moment, dass es darum geht, dass diese Opfer, die in dem Krieg gebracht worden sind, nicht umsonst gewesen sind. Also der Krieg muss sinnvoll gewesen sein, damit diese Toten nicht umsonst gestorben sind. Und ich kann das kaum trennen von aktuellen Debatten, die im Moment über die Beteiligung Großbritanniens am Irakkrieg und so weiter laufen, wo natürlich diese Sinnfragen von einer immer kritischeren Gesellschaft immer weiter gestellt werden. Aber ich würde ganz gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, der mir besonders auffällig ist, jetzt nicht nur in Großbritannien, obwohl es da besonders ausgeprägt ist, nämlich, dass es sozusagen neben den politischen Ritualen, also den Regierungsritualen, meiner Ansicht nach die Hilfestellungen oder die Ermunterung einer populären, ganz persönlichen Aneignung des Krieges dieses Mal eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also die Selbstzeugnisse, die als Scans ins Internet gestellt werden, die Aufforderung an jeden Verwandte im Krieg aufzusuchen und sich mit denen zu identifizieren, ist wirklich ein enormer Versuch, quasi massenhaft sich diesen Krieg anzueignen als eine Vorerfahrung. Und in Großbritannien ist das sehr stark. Da ich im Moment nicht in Deutschland bin, kann ich das schlecht einschätzen. Mir scheint, dass das in den anderen Ländern weniger der Fall ist.
Herr Biskie, wenn wir noch einen Moment bei diesen nationalen Erinnerungskulturen sein, und über Deutschland haben wir in dem Zusammenhang ja noch überhaupt nicht gesprochen, dazu kommen wir mit Sicherheit noch. Wenn wir sehen, dass sich Serbien beispielsweise den Feierlichkeiten verweigert, weil es sich als einstigen Kriegstreiber verunglimpft fühlt, das deutsche Engagement hält sich auch sehr in Grenzen, verglichen mit dem Frankreichs oder Großbritanniens. Die Briten reden dennoch viel lieber von Patriotismus und Heldentum als über Perspektiven für Europa. Zugespitzt, wer außer den Feuilletonisten und Historikern hat denn überhaupt ein Interesse an einem europäischen Gedenken?
Ja, die vielen, die Europa ausmachen, die in Europa leben. Man soll sich das nicht zu idyllisch und nicht zu einfach vorstellen. Mit diesen unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlichen Interessenlagen lebt dieser Kontinent, und es gibt wenigstens eine Gemeinsamkeit, glaube ich, in der Stimmungslage, und das ist, dass eine Mehrzahl der Leute sagt, wenn wir den Krieg hätten verhindern können, dann wäre es besser gewesen. Er wäre verhindert worden, und man soll sehr vorsichtig sein, bevor man militärisch aktiv wird. Das ist, glaube ich, als dauernde Erfahrung nach dem Ersten Weltkrieg so, hat sich so niedergeschlagen im gemeinsamen europäischen Gedächtnis, und zwar in Ost wie West, in Nord wie Südeuropa, dass das schon eine Verbindung ist. Und natürlich haben Feuilletonisten, das ist ja auch völlig legitim, ein Interesse an einer europäischen Erzählung, aber doch nur ein Interesse an einem Austausch, daran mehr zu erfahren, als man bisher wusste, und den eigenen Horizont zu erweitern. Und gerade in Deutschland erklärt das ja den ungeheuren Erfolg einiger Bücher über den Ersten Weltkrieg. Ein Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat. Ich habe mit den Verlegern gesprochen, die sind vollkommen überrumpelt, die Autoren sowieso. Daraus erklärt sich der Erfolg vieler kleiner und größerer Ausstellungen, die manchmal gar nicht so gut sind, die aber überrannt werden, weil die Leute das Gefühl haben, wir wissen zu wenig über den Ersten Weltkrieg. Wir haben so ein paar Schulbuchweisheiten, die scheinen uns nicht mehr plausibel, an die glauben wir nicht mehr, jetzt wollen wir was Neues lernen. Und deswegen stürzen sie sich genauso auf Dokumente, auf persönliche Erinnerungen, auf Familiengeschichten, aber auch, und das ist ganz interessant, auf Politik und Diplomatiegeschichte. Deutschland hat da aber insofern eine Sonderstellung, als dass es in diesem Land, glaube ich, keine ernstzunehmende Kraft gibt, die bestreitet, dass der Tod in diesem Krieg sinnlos gewesen sei. Ein ganz großes Umsonst. Das ist anders als in der Zwischenkriegszeit. Das hat sich komplett gewandelt.
Ja, aber was ich gleichzeitig merke, ist, dass sehr viele auch hier in Deutschland inzwischen sagen bzw. zu sagen wagen, dass wenn auch der Krieg sinnlos war, die Menschen, die diesen Krieg geführt haben, vor allem die einfachen Soldaten und die Familien, die sie darin unterstützt hatten, in dieser Haltung einen Sinn sahen. Und die Anerkennung des Einsatzes der Einzelmenschen, der Gruppen und so weiter, ohne das gleich von vornherein zu verurteilen, scheint mir auch ein neues Element in diesem Gedenkjahr.
Das zeigt, wie historisch uns der Krieg geworden ist. Wir betrachten ihn jetzt als ein Ereignis, das man verstehen kann und muss und soll, wie viele andere vergangene Ereignisse auch.
Ja, sicher. Natürlich, das ist die Grundvoraussetzung. Aber gleichzeitig gilt, was Sie vorhin sagten, dass sehr viele Menschen durch diese Diskussion und den Kontext der Zeit sich wieder für die Geschichte ihrer Großeltern oder Urgroßeltern interessieren. Sie gehen in die Speicher oder versuchen, die alten Tagebücher zu lesen, was hier in Deutschland nicht immer leicht ist, weil sie in einer Schrift geschrieben worden sind, die den meisten heutzutage nicht mehr so vertraut ist, aber bei alledem. Und das gilt nicht nur in Deutschland. Ich könnte von mir sprechen. Ein Großvater von mir hat an dem Ersten Weltkrieg als junger Offizier teilgenommen und ich merkte, je mehr ich darüber diskutierte mit anderen, dass ich ganz wenig über ihn wusste. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut, bis ich das Kriegstagebuch, seine Einheit, gefunden habe. Und dadurch konnte ich einige Namen, die ich von meiner Großmutter gehört habe, wieder einordnen und mich teilweise in diese Zeit hineinversetzen. Und ich glaube, diese Balance zwischen der genügenden Entfernung, die uns erlaubt, unbefangen darüber zu sprechen, aber gleichzeitig diese Nähe, weil dort Personen gelebt und gelitten haben, die uns noch relativ nahe sind, das macht die Eigenart dieses Gedenkjahres.
Ein großes Interesse der Öffentlichkeit, vielleicht auch ein großes privates Interesse. Gleichzeitig, Herr François, haben Sie aber Anfang des Jahres die exzessive Zurückhaltung des offiziellen Deutschland beklagt, die ein gemeinsames Gedenken der einstigen Kriegsgegner nahezu unmöglich mache. Ja. Sind Sie noch immer so skeptisch?
Weniger, weil das ist eine der vielen Leistungen der Großen Koalition. Es gab eine deutliche Kehrtwendung, sowohl von der Seite von Joachim Gauck als von der Seite von Steinmeier, das sind die zwei wichtigsten Protagonisten, gab es der Versuch, was man vorher überhaupt nicht hatte machen wollen, wieder gut zu machen mit einem Minimum an öffentlicher Präsenz. Es ist zwar nicht mehr möglich, weil der Zug einfach abgefahren ist, solche große Unternehmen zu haben, wie man sie in Belgien, in Großbritannien oder in Frankreich kennt, mit Kommissionen, die seit 3 Jahren schon eingesetzt worden sind, mit einem großen Etat und der Aufgabe, alles zu koordinieren, das ist nicht mehr zu machen. Aber immerhin, es gibt von Seiten der Verantwortlichen auf Bundesebene eine neue Sensibilität für die Erwartungen der anderen Länder, und der versucht, dieser Erwartungen gerecht zu werden. Ich bin sicher, dass die Einweihung der neuen Gedenkstätte am Hartmannsweilerkopf auch in diese Richtung gehen wird. Das ist zwar eine überwiegend deutsch-französische Initiative, aber diese neue Gedenkstätte mit dem sogenannten Historial, eine Verbindung aus Museum und Informationszentrum, wird sicher dazu beitragen, dass die Besucher ein besseres Verständnis haben für die Werte, wofür die Menschen beiderseits der Front gekämpft haben. Die Front hat sich dort nicht bewegt. Mindestens 30.000 Soldaten sind gefallen von beiden Seiten. Der Ort war damals noch im Reich. Das war im Elsass und das war ein Teil des Reichslands. Aber wenn auch dieser Krieg rein taktisch und strategisch gesehen sinnlos war, er hatte einen Sinn für die Menschen, die daran beteiligt haben. Und wenn diese neue Gedenkstätte dazu hilft, dass man das wieder entdecken kann und sich teilweise damit auch auseinandersetzen kann, von den beiden Seiten, nicht mehr von dem französischen Standpunkt oder von dem deutschen Standpunkt aus, sondern in einem ständigen Vergleich und Austausch, da werden wir schon ein ganzes Stück weiter sein.
Ich würde dem sehr gerne sehr zustimmen, aber auch dem, was Jens Biski vorher gesagt hat. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass das sehr anspruchsvoll ist. Also das soll jetzt kein Gegenargument sein, aber was wir ja propagieren, alle drei, ist, sich eine Geschichte anzueignen, die sich nicht zur vollständigen Identifizierung eignet, die kein klares Sinnangebot macht und die Multiperspektivität sozusagen einfordert. Und das ist wunderbar, das finde ich sehr gut. Und es gibt dazu auch schon Angebote, also zum Beispiel das Historial in Peron, wo ich jetzt gerade war, zeigt ja, ohne überhaupt die Sinn- oder gar Schuldfrage zu stellen, sowohl die britische als auch die deutsche als auch die französische Erfahrung an der Somme. Und insofern finde ich es auch ein Fortschritt, dass auch in Deutschland versucht wird, sich die damalige Erfahrungen oder Wertungen der Zeitgenossen anzueignen und sie nicht nur als etwas vollkommen uns Fremdes von sich abzustoßen.
Ich würde das sehr gerne noch unterstützen, weil es ist ein kompliziertes Vorhaben und Historiker können da lange drüber reden. Die Öffentlichkeit interessiert sich aber vor allem deswegen für den Ersten Weltkrieg, weil sie das Gefühl hat, da ist Schwarz und Weiß nicht so klar getrennt wie später im 20. Jahrhundert. Und weil das Gefühl verbreitet ist, da lerne ich eine Art, auf die Welt zu schauen, die zu unserer Gegenwart mit den Konflikten, in denen Schwarz und Weiß auch nicht so einfach auseinanderzuhalten ist, besser übereinstimmt, die mir dabei besser hilft. Insofern kommt dieses 100-jährige Jubiläum genau richtig.
Herr Biske, Sie haben vorhin von Routineveranstaltungen gesprochen, von diesen offiziellen Treffen. Wir reden über europäisches Gedenken im Westen Europas, aber auch das ist vorhin schon angeklungen, wo bleibt der Osten, gerade auch bei solchen Veranstaltungen, wo Osteuropa, wo Russland, vor allem wo bleibt die Türkei als Erbe des Osmanischen Reichs?
Tja, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Es gibt zumindest ein Interesse am Osmanischen Reich, auch in der Türkei. Was ich auch registriere, ist, dass etwa in Polen es ein Interesse inzwischen gibt für Schlachtfelder und Schlachtenkämpfe, die dort stattgefunden haben. Und das alles wird nicht mehr betrachtet aus der Perspektive des Jahres 1919 oder der Kriege, die es dann im Folge der Entstehung Polens gab. Es ist jetzt ein Berliner Fotograf, Erik Pawlicki, durch Polen gefahren und hat einen sehr schönen Band gemacht und alles ist weg, wo er einfach Tagebucheintragungen nimmt und daneben den Ort, von dem diese Tagebucheintragungen handeln, fotografiert. Normale, sehr oft sehr schöne Landschaftsszenen, hier und dort eine zerbrochene Brücke, aber Sie sehen wirklich von dem, was dort passiert ist, nichts mehr. Aber es gibt das Interesse, sich damit zu beschäftigen.
Ähnliches habe ich gehört für Russland. Und zwar nicht nur von Seiten der Putin-Regierung, die eine neue Form der Legitimität sucht und für welche das Jahr 1917 nicht mehr der Beginn der neurussischen Geschichte darstellt, aber auch von vielen Seiten der Gesellschaft und anknüpfen vielleicht an solche große Romane wie der Roman August 14 von Solzhenitsyn. Ich habe selten einen Roman gelesen, der mir den Krieg im Osten so nahe gebracht hat. Und daneben haben wir noch andere Möglichkeiten, uns mit diesem östlichen Teil des Krieges zu befassen. Der Radetzky-Marsch ist immer noch unübertroffen. Und das sind nur einige Beispiele. In der Türkei scheint es mir etwas anders zu sein, insofern als die Regierung Erdogan, um sie beim Namen zu nennen, große Anstrengungen unternimmt, die Elemente des Krieges zu verherrlichen, die unmittelbar in die Zeit danach führen, das heißt in die Gründung des modernen Nationalstaates Türkei unter Kemal Atatürk. Und der Kemal Atatürk war als General der General, der Gallipoli gegen die Landung der Alliierten verteidigt hat. Und ein türkischer Kollege erzählte mir neulich, wie vor Ort das wieder ganz groß geschrieben wird dabei. Und spricht man nur noch von der Rolle der Türken, nicht mehr der Osmanen, der Türken. Das ist ein, als ob es da ein Vorbote der nationalen Erhebung wäre in Vorbereitung auf die Zeit danach. Und diese Hervorhebung des türkisch-osmanischen Sieges in Gallipoli hilft auch dazu, dass man nicht viel über Armenien spricht.
Da sieht man also auch ein Problem und einen Konflikt, den Europa noch nicht ausgestanden hat und der uns noch lange begleiten wird. Der Völkermord an den Armeniern spielt kaum eine Rolle. Wenn Sie hier ins Deutsche Historische Museum gehen, sich die große Weltkriegsausstellung anschauen, da finden Sie da 2,5, mögen es 3 sein, Dokumente, die etwas von der Zusammenarbeit des Deutschen Auswärtigen Amtes und der Offiziere in der Türkei beim Völkermord zeigen. Und
wobei,
ansonsten
wobei,
kaum
wenn Sie
etwas
erlauben, man nicht vergessen sollte, dass der Erste, der ausführlich darüber berichtet hat, ein Deutscher war, in der
genau.
Person von Lepsius.
Ja, da haben Sie völlig recht. In Frankreich ist, glaube ich, die Leugnung dieses Völkermords unter Strafe gestellt.
Aber da, aus parteipolitischen Gründen.
Da sieht man also Konflikte, die bleiben, die uns erstmal in den nächsten Jahren weiter beschäftigen werden, aber Wir sind 100 Jahre nach 1914. Meine Hoffnung ist nicht, dass wir jetzt die nächsten 4 Jahre die ganze Zeit mit gleicher Intensität über diesen Krieg reden, aber dass wir doch auch nicht vergessen, dass er sozusagen jubiläumstechnisch gerade erst begonnen hat und dass Europa in den nächsten 4 Jahren sich an einzelne Ereignisse dieses Krieges erinnern kann und dabei so etwas wie eine gemeinsame multiperspektivische Erzählung entwickeln kann. 2018 sollte man diese Frage nach der europäischen Erinnerung noch einmal stellen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir dann mehr Gründe haben, von einer europäischen Erzählung zu sprechen als heute.
Wir haben jetzt mehrfach festgestellt, feiern oder gedenken, national oder europäisch. Jede Nation erinnert unterschiedlich den Ersten Weltkrieg. Die Frage, lässt sich aus dieser Vielstimmigkeit ein Gedenken, eine Gedenkkultur entwickeln? Ich glaube, wir sind uns einig. Wir beantworten diese Frage mit Ja. Aber was, Herr Biski, glauben Sie, was wäre denn der Kern, das Gemeinsame einer solchen europäischen Erinnerung?
Das Gemeinsame einer solchen europäischen Erinnerung wäre die Lehre aus der Julikrise 1914. Man soll wenigstens für einen Augenblick auch die Position des anderen einnehmen, sich in dessen Weltwahrnehmung hineinversetzen und nicht die eigene Weltwahrnehmung für die einzig richtige halten. Denn das ist ja damals gründlich schiefgelaufen, dass genau dafür ausgebildete Eliten so getan haben, als ob ihr Warnsystem die wahre Wirklichkeit repräsentieren würde. Deswegen sind die auch alle, weil sie in einem Warnsystem befangen waren, Anfang August in eine Art Psychose verfallen. Die hatten alle schwerste körperliche und psychische Zerrüttungserscheinungen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was man daraus lernen kann, ist, dass Europa irgendwie versuchen muss, miteinander auszukommen und dass das eine sehr komplizierte Balance ist. Und da können wir jetzt ganz offen drüber reden. Die großen Reiche sind weg. Österreich-Ungarn ist weg. Das Osmanische Reich ist weg und das Russische Reich ist weg. Und an den Rändern dieser Reiche sind Räume entstanden, die bis heute nicht richtig geordnet sind, in denen noch immer sozusagen die zwei Kräfte miteinander kämpfen, ein Nationalismus und ein übergreifendes europäisches Ordnungssystem. Das ist ein Konflikt, der die EU beschäftigen wird in den nächsten garantiert 20 Jahren. Das wäre auch so ein Kern dieser Erinnerung.
Ja, und in den nächsten Jahren werden wir uns auch mit dem Versailler Vertrag und den Vorortverträgen befassen müssen. Und es wäre sicher lehrreich, auch für Europa in einem politischen Sinne, dass man über das Versagen von Versailles diskutiert und dieses Versagen vergleicht mit dem Gelingen der Wiener Verträge 1815. Europa hat sich besser bewährt nach den genauso verheerenden Kriegen des Revolution- und Napoleonischen Zeitalters als nach dem Ersten Weltkrieg. Das wäre auch, glaube ich, ein Grund, tiefer nachzudenken und sich nicht nur auf das 20. Jahrhundert zu konzentrieren, sondern auch den Blick zu erweitern.
Jetzt gibt es ja einige Historiker, die gern die Einführung eines europäischen Tags des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg sähen. Beispielsweise der in New York lehrende Historiker Fritz Stern hat den 11. November vorgeschlagen, der ja in einigen Ländern schon Nationalfeiertag ist. Frau Wehrling in London zum Beispiel, wie sinnvoll wäre denn ein solcher Tag?
Ich halte den für vollkommen sinnlos, um es mal ganz klar zu sagen, weil das meiner Ansicht nach genau dem widerspricht, worauf wir uns jetzt eigentlich gerade geeinigt haben. Nicht, dass jetzt alle auf uns hören müssen, aber das wäre ja eigentlich meiner Ansicht nach nur dann sinnvoll, wenn damit gleichzeitig verknüpft wäre die Bereitschaft, das, was Armistice Day in Großbritannien bedeutet, in Beziehung zu setzen zu dem, was dieser Waffenstillstand für andere kriegsteilnehmende Länder bedeutet hat.
Ja, nicht zuletzt auch für die Länder, wo er nicht stattgefunden hat.
Genau. Und gleichzeitig wäre ich auch deshalb gegen diesen Tag, weil damit der Eindruck erweckt wird, als sei der Krieg dann vorbei gewesen. Und das war einfach nicht der Fall. Also es gibt ja so viele militärische Konflikte, die sozusagen im Anschluss an den Waffenstillstand noch stattgefunden haben. Und wir haben jetzt immer nur über Europa gesprochen. Es ist ja sozusagen wirklich auch ein globaler Krieg gewesen. Und es ist ja eine Unmenge an sozusagen Verschiebungen in weltgeschichtlichen Strukturen, die durch den Krieg ausgelöst worden sind. Und deshalb halte ich einen einzigen europäischen Gedenktag an sich für hochproblematisch, aber diesen nun ganz besonders.
als jemand, der in der DDR groß geworden ist, muss ich sagen, wenn man will, dass sich Leute für ein historisches Ereignis nicht mehr interessieren, dass sie sich damit Floskeln abspeisen lassen, dann macht man einen Gedenktag. Genauso wie Denkmäler laut Musil dazu da sind, dass man etwas nicht mehr sieht. Und alles, was uns jetzt im Moment hier so fasziniert, dass Leute wissen wollen, was der Großvater getan hat, wie die Familiengeschichte vor 1914 gewesen ist, welche Erlebnisse an der Front es gab, warum das in dem Ort so und in dem anderen anders war. Dieses einfache Interesse, das wird dann durch eine offizielle Maschinerie abgetötet. Ich glaube nicht, dass man Europa mit noch mehr großen Gedenktagen und Podiumsdiskussionen und solchen Dingen einen Gefallen tut.
Denn wir würden letztendlich dann in eine der Schwächen der europäischen Konstruktion zurückfallen, nämlich die Normativität von oben im Sinne des Gutmenschentums. Und das ist nicht, was wir brauchen. Das Lebendige an der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, wie sie sich jetzt manifestiert in ganz unterschiedlichen Ländern, ist eben eine Form der Wiederentdeckung von unten, von der Zivilgesellschaft her. Und die Dynamik, die daraus entsteht, die offenen Fragen, die auf einmal auf den Tisch kommen, sind entschieden mehr interessant als die salbungsvollen Reden, die wir auch selber manchmal als Historiker halten.
SWR 2 Forum, brauchen wir eine europäische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, ist heute unser Thema. Über eine Tatsache haben wir noch, finde ich, zu sprechen, die ja sicherlich kein Zufall ist. Das Gedenkjahr 2014 steht ganz im Zeichen der europäischen Krise. Europa entwickelt sich nicht so, wie es seine Befürworter gerne sehen. Deshalb wird der Erste Weltkrieg als mahnendes Beispiel hervorgehoben, wohin übersteigerter Nationalismus führen kann. Wie berechtigt ist denn solch eine Argumentation und wie viel Geschichtspolitik steht möglicherweise auch dahinter?
Nein, ich finde das schon sehr berechtigt, aber als ein bloßer warnender Zeigefinger reicht es nicht, sondern es geht schon auch darum, dass wir lernen anzuerkennen, dass die Verhältnisse komplex sind. Wenn wir sagen, der Erste Weltkrieg ist Geschichte, wir können ihn nun verstehen, wir können ihn einordnen, darin liegt auch ein Problem, nämlich die Komplexität der Verhältnisse, damaligen Verhältnisse, auch der Verhältnisse der Menschen, der Zeitgenossen, zu stark zu reduzieren. Mir scheint, dass wir uns nicht zu fremd machen dürfen gegenüber dieser Geschichte. Und das ist so eine etwas umständliche Lehre, die man auch aus diesem Krieg vielleicht ziehen sollte, dass wir auch sagen, die jetzige durch die Nationalismen ausgebrochene und gefährliche Krise ein wenig mit dieser, ich kann es jedenfalls nicht anders, als sie mit einer Vorsicht zu betrachten, gegenüber der ich auch hilflos bin. Ja, ich glaube nicht, dass man so aus der Geschichte lernen kann, dass man das quasi als Beispiel den aktuellen Konflikten entgegensetzen kann.
Aber was man auch lernen kann als Ergänzung dazu, ist einfach die Tatsache zuerst, dass die Emotionen im kollektiven Leben eine so zentrale Rolle spielen können. Und zweitens, das betrifft uns Intellektuelle oder Historiker mehr, wie schnell die besonnenen Menschen in einer Krisensituation umkippen können und auf einmal alles schwarz-weiß sehen.
Also man sollte sich schon mit der Geschichte der Konfliktregionen im Ersten Weltkrieg beschäftigen. Denn der Balkan, die Ukraine, Syrien, Irak, der Nahe Osten, das sind alles Krisenregionen, die seit Beginn des Ersten Weltkriegs Krisenregionen sind. Und die Frage ist allerdings, was folgt für die Gegenwart daraus? Denn irgendeine Hoffnung, dass es besser wird, die beruht ja darauf, dass Leute auch sagen können, Schluss, wir sind keine Sklaven unserer Geschichte, unserer Herkunft, die haben wir abgeschüttelt, wir entscheiden das jetzt so und so. Ich bin sehr skeptisch, was das Lernen aus der Geschichte betrifft, weil entweder sind es Banalitäten, wofür man keine Geschichte braucht, oder aber man irrt sich ganz leicht und findet die falsche Analogie. Also man hat immer von den Bolschewiki erzählt, dass sie sich davor gefürchtet haben, wie die Jakobiner zu enden und sich gegenseitig in Fraktionen die Köpfe abzuschlagen. Und davor haben sie sich immer gefürchtet und dann haben sie übersehen, dass Ivan der Schreckliche längst schon da war und haben also völlig falsch reagiert. Und ich glaube, so ist das mit allen historischen Analogien. Man greift sehr schnell zu einer, die einem naheliegend erscheint, die aber sehr unplausibel ist, wenn man es aus der Distanz betrachtet.
Wir sollten den lieben Marx nicht vergessen, die Geschichte wiederholt sich nie. Ja. Oder wenn, dann ist es als Farce. Und das ist auch eine gute Warnung gegen diese Kurzschlüsse der Erinnerung, der falschen Erinnerung oder der Instrumentalisierung der Erinnerung mit einem Zusatz, der für mich ganz wichtig ist in der Beschäftigung mit der Geschichte. Die Geschichte bleibt zum Glück auch voll Überraschungen und auch in den schlimmsten Situationen, das sehen wir an vielen Beispielen, können auch Hoffnungssignale entstehen, mit welchen man überhaupt nicht gerechnet hatte.
Die europäische Erinnerung kommt von unten, Herr François, haben Sie vorhin sinngemäß gesagt. Die Zivilgesellschaft hat dieses große Interesse. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf die Flut an neuen Publikationen zum Ersten Weltkrieg zu sprechen kommen. Teilweise sind es wirkliche Bestseller, Herr Biski, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt. Die Deutschen reiben sich die Augen. Sie sollen plötzlich nicht mehr die Alleinschuldigen am Ausbruch des Ersten Weltkriegs sein. Frankreich, Russland, Serbien, auch Großbritannien seien gleichermaßen verantwortlich. Die deutsche Schuld wird relativiert. Fördert die Diskussion um die Bücher von Christopher Clark, Herfried Münkler, Stefan Schmidt und anderen ein gemeinsames europäisches Gedenken oder behindert sie es eher?
Also ich meine, dass es sie fördert insofern, als der belastende Begriff der Schuld immer mehr aus dem Diskurs verschwindet. Solange man mit solchen Begriffen operiert, entweder mit dem Begriff Schuld oder mit den Begriffen Täter und Opfer, ist man schon gefangen, man kann nicht mehr raus und das Ergebnis der Diskussion ist schon vorgegeben. Und ich finde es ein großer Gewinn der Diskussion der letzten Monaten und insbesondere des Buchs von Christopher Clark, dass er darauf bewusst verzichtet und stattdessen den Versuch unternommen hat, einen Prozess zu rekonstruieren, in welchem alle Akteure und Getriebene waren.
Man muss dazu sagen, dass es scheint mir, soweit wie ich das mitbekomme, in Deutschland auch einige gibt, die ihn bewusst missverstehen wollen. Ja, die so tun, als wolle er die deutschen Eliten entlasten. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass das in seinem Buch drinsteht. In seinem Buch merkt man, dass die mit ungeheuren Machtmitteln sehr leichtsinnig umgehen und dass sie anschließend keinen Weg mehr aus dem einmal angefangenen Krieg herausfinden. Das, was ich interessant finde, ist gar nicht die Bewertung der deutschen Eliten bei Clark, sondern dass er sagt, Geschichte und gerade diese Geschichte ist kein Geschehen wie ein Agatha Christie-Krimi, bei dem man am Ende jemanden mit dem Colt über einer Leiche erwischt, sondern Geschichte ist komplizierter. Und ich glaube, diesen komplizierteren Blick auf die Welt sich anzueignen, dazu kann man dann auch Bücher wie Christopher Clark sehr gut nutzen.
Und das Buch ist in Großbritannien ja auch ein Bestseller, nicht wahr?
Aber in Frankreich nicht. Ich muss zugeben, ich kenne viele Franzosen, die sich damit schwer tun. Denn die Rolle von Poincaré, total zutreffend dargestellt, ist die de facto eines Kriegstreibers, der nur so geschickt war,
französischer Ministerpräsident.
Ja, dass er die anderen provoziert hat, damit sie als Erste den Krieg erklären. Aber wenn es kein Blankoscheck von Poincaré an Russland gegeben hätte, hätten wir vermutlich den Ersten Weltkrieg nicht gehabt, wie er sich dann später entwickelt hat.
Irgendwie gelingt den Deutschen ja gerade alles. Die Welt findet sie sympathisch. Sie sind viel bewunderter Wirtschaftsmotor in der Krisen-EU. Jetzt sind sie auch noch Fußball-Weltmeister. Dann kommt auch noch der Freispruch von der Alleinverantwortung am Ersten Weltkrieg. Wie soll die offizielle deutsche Politik 2014 und darüber hinaus, wir haben vorhin schon gesprochen, was erst 2019, wenn an die Versailler Verträge erinnert wird, wie soll die offizielle deutsche Politik mit diesen Erkenntnissen auf europäischer Ebene umgehen?
Ach, ehrlich gesagt, ich denke, die machen das ganz geschickt. Ich glaube, dass die Diskussion, auch die offizielle Diskussion, mit aller Vorsicht agiert. Das finde ich okay.
Ich bin nicht so sicher, dass allen den Deutschen gelingt. Wenn die Deutschen so selbstsicher wären und so sicher, was die Zukunft betrifft, hätten sie entschieden mehr Kinder. Und das ist nicht der Fall. Und ein Land ohne Kinder ist ein Land ohne Zukunft.
Ich würde mir wünschen, dass die Deutschen im Umkehrschluss in solchen Krisen wie etwa der griechischen Staatsschuldenkrise nicht anderen Völkern eine Alleinschuld zusprechen würden. Es gab da dann doch sehr viel dämliche Überheblichkeit.
Lieber Feind, wie soll Europa an den Ersten Weltkrieg erinnern, war das Thema im heutigen SWR2-Forum mit Professor Dorothee Wirling, zurzeit Gerda Henkel, Visiting Professor am Deutschen Historischen Institut in London und der London School of Economics, Dr. Jens Biski, Journalist und Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung München und Professor Etienne François, französisch-deutscher Historiker an der Freien Universität Berlin. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.